Ein Jahr ungefiltert, kaum zu glauben.
Ja, und noch immer kein Filter in sich, zum Glück.
Ja.
Heute wird es ein bisschen emotional, ein bisschen nostalgisch und sehr ehrlich.
Ja, weil wir schauen heute mal zurück auf ein Jahr Podcast, auf die Folgen, die uns bewegt haben und auch auf das, was wir so gelernt haben in diesem einen Jahr.
Und wir schauen nach vorne. Was soll bleiben, was darf anders werden?
Und weil sich der Kreis natürlich schließen muss, ist heute auch der Mann dabei, der uns überhaupt auf diese Idee gebracht hat. Unser allererster Gast war Rufen Kramer.
Folge 1 war mit ihm, Folge 50 ist mit ihm und alles dazwischen war ungefiltert.
Lieber Rufen, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, liebe Eileen. Schön, dass wir Einjähriges feiern dürfen.
Ja, lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. Vor allem nach dieser tollen Ansprache. Geil.
Ich muss ja ehrlich sagen, es war eigentlich, also uns beiden, glaube ich, war von vornherein klar, dass du unser Gast wirst für Folge 50, fürs Einjährige. Es geht gar nicht anders. Wir können gar nicht anders, als mit dir diese Folge zu machen. Weil rückblickend gesehen, ohne dich säßen wir nicht hier. Egal wie komisch das klingt, das ist einfach so. Punkt. Da gibt's kein rechts, kein links.
Ist ja cool. An einem Freitagmorgen, so viel. Da reicht man schon fast für das ganze Wochenende.
Ja, so kannst du ins Wochenende starten, kannst du mit dem drüber nachdenken.
Ja, genau.
Richtig, ganz genau. Ganz genau so ist es. Ja, also ein Jahr ungefiltert. Ich glaube, du hast uns von Anfang an relativ intensiv begleitet und hast so ein bisschen ja auch mitgekriegt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Mich würde mal interessieren, weil ich das sehr spannend finde, wenn man das so von außen betrachtet. Also wir wissen ja beide, was das an Arbeit ist, was das an ne, so mit einem macht, auch im Laufe der Zeit. Wie sieht das von außen aus? Das würde mich mal interessieren. Was bekommt man so mit? Vielleicht auch, um Leuten, die Bock haben, mal selber einen Podcast zu machen, ein bisschen was mit auf den Weg zu geben.
Die selber Podcasts machen wollen. Ich glaube, das ist nochmal eine separate Antwort. Erstmal, was kriegt man mit? Ich glaube, jeder von euch weiß, wenn ihr postet, ist es authentisch. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieser große Titel, ne, der immer mitschwingt. Gerade bei dir, Björn, du nimmst dir ja oft die Freiheit und haust deine Meinung auch sehr direkt raus, während ich weiß, Ali macht noch ein bisschen Diplomatie dabei, aber Björn hackt halt einfach direkt rein. Das ist schön, wenn man halt merkt, so, okay, cool, das ist, mir fällt jetzt nur diese Anglizismenwörter wieder ein, das ist real. Na, das ist nicht dieses rumgeschirmte Rumgeeiere. Und ich finde auch schön, dass ich gerade so sprechen kann und jetzt nicht auf jedes Wörtchen achten muss. Und ich weiß auch, im ersten Podcast war es genauso, ne, dass ich sehr oft noch gedacht habe, kann ich das sagen, bla, und dann wurde ja direkt von euch reingehalten, doch, das kannst du sagen, mach dir keine Gedanken, da, und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil ich kann euch auch selber sagen, in vielen anderen Podcasts bin ich selber sehr, ich glaube, nervös wäre das falsche Wort, aber ein bisschen angespannt mit, kann ich das jetzt sagen, wer ist die Zuhörerschaft, treffe ich damit vielleicht einen Punkt, der noch besser klargestellt werden muss, damit nicht irgendjemand weint, und hier fühle ich mich einfach ein bisschen freier. Was ist mit den Leuten, die noch einen Podcast machen wollen? Du, Leute, ich glaube ganz ehrlich am Anfang, macht einfach. Ich weiß noch, unsere Anfänge da, die waren auch bei Riverside ein bisschen, wo ist der Link und wie ist das jetzt genau und warte, Aufnahme starten. Mhm. Und jetzt hier auf einmal sind Backgrounds möglich, wahrscheinlich weil es eine Pro-Lizenz wurde, weil das Sponsoring da ist und sowas. Also macht's einfach. Ne? Wartet nicht zu lang, notfalls schnappt euch Zoom, Google Meet, drückt auf Aufnahme, knallt das Ding raus und bewirbt es. Ich glaube, am Ende sind es die Gäste und die Werbung, die drauf kommt. Ja, reicht jetzt als 5 Minuten Antworten.
Ja, vollkommen, alles gut.
Damit haben wir die erste Folge im Sack. Vielen Dank, dass du dabei warst, Rufen.
Genau. Total.
Rufen, du hast jetzt auch gesagt, du warst schon bei anderen Podcasts. Mich interessiert tatsächlich immer, was sind so die Unterschiede? Und das, es geht gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie sagst, oh, ihr seid besser als die anderen oder sowas. Aber was machen wir grundsätzlich anders? Mal unabhängig von dem authentischen Teil, als andere Podcaster, oder sind wir da tatsächlich richtig ähnlich alle miteinander?
Nee, also ich würde sagen, fast jeder ist anders. Das fängt auch oft bei der Themenbesprechung an, die bei manchen wirklich einfach nur kurz per Chat abgegangen wurde, mit so ein bisschen worüber zu sprechen, ja, da und da drüber, okay, dann treffen wir uns kurz vorher, gehen das Thema noch intensiver durch. Andere schicken, und ich begrüße auch alles, die schicken ein komplettes Handout mit, das sind die Themen und das werde ich dich dann fragen, kannst du auch hier schon mal Notizen machen, das wird das Intro sein, das ist das Outro, so und so viele Minuten sprechen wir darüber. Finde ich auch okay, es kommt, glaube ich, da so ein bisschen auf die Wichtigkeit, oder Wichtigkeit ist vielleicht falsch, aber auf die Themen selber an, mit, wie bist du als Typ und als Mensch, ne? Trittst du, schon so sehr, wie soll ich sagen, strukturiert auf und bringst das mit. Und andere, und deswegen fühle ich mich auch hier so frei, ist so ein bisschen so, lass uns einfach quatschen. Was ja auch irgendwie so der größere Sinn dieses ganzen Podcasts-Themas ist. Was mir auch ein bisschen, ja, es macht mich auch nervös, weil dann kann ich mich gar nicht so richtig vorbereiten. Und jedes Mal, wenn ich frage, worüber reden wir, dann sagt ihr, ja, erfährst du dann, wenn es soweit ist. Und das ist dann immer so, oh, kacke. Aber ich freue mich dann umso weiter, weil dann sind es halt die echten Gespräche wieder. Und es wirkt nicht so geplant und einstudiert. Und auch wenn es im Podcast so komplett überraschend für manche ist, oh, jetzt hat er das gefragt. Ja, natürlich wusste ich, dass die Frage kommt und habe mir schon was vorbereitet. Tu dann aber auch so, oh, das ist ja eine interessante Frage. Aber ja, am Ende ist es halt irgendwo Business, ne? So, und es entertaint, deswegen wird es gemacht. Aber ich glaube, wirklich in fast keinem Podcast, wo ich jetzt war, und es sind jetzt 10, 11, 12, kann ich sagen, das war gleich. Komplett unterschiedliche Vorgehensweisen.
Jetzt hast du ja bei uns sogar auch schon mal eine Gastfolge gemacht. Ich glaube, die zweite ist noch offen, wenn ich das richtig weiß. Als Gasthost. Damals mit Marie.
Ein Gast? Ja, stimmt. War ich
ja, genau.
Ich war schon dabei. Das habe ich so krass.
Genau, richtig.
Ja, stimmt.
Wir sind Friends, wir haben noch eine zweite Folge offen. Das heißt,
ja, also, die Startup-Gründung und so.
Ja. Angebot steht. Überlege dir, wen du gerne als Gast haben möchtest. Folge 2 darfst du natürlich gerne noch. Insofern, wie war das so für dich, selber mal Host zu sein? Erzähl mal.
Schwierigste war, dass ich nicht reden durfte, so viel. So viel zu sagen. Gerade so auch aus dieser Leadership-Sache, die in mir schwingt. Am liebsten würde ich halt direkt reingrätschen, irgendwas kommentieren, ansprechen, fördern. Ja, gut, sehe ich auch so. Und dann muss ich auch, Mann, du musst ruhig sein, wenn du wieder versuchst, mein Mikro da drauf drücke, dann hast du mich gemutet, wegzumuten, damit ich nicht aus Versehen rein. Aber es geht ja um den Gast, der muss ja sprechen. Und in dem Fall die Marie musste sprechen. Und ich musste einfach mal einen Schnabel halten. So, das war für mich echt so das Größte, natürlich aber auch durchmoderieren, ne? Weil bei mir ist es, vielleicht könnt ihr mir ja gleich mal erzählen, wie es bei euch ist, aber mir ist ständig gerattert so, war das jetzt gut beantwortet? Fragt sich vielleicht einer noch nach Details? Sollst du jetzt also nochmal eine Detailfrage stellen? Oder war das genug? Und redet sie jetzt schon zu lange? Soll ich die lieber stoppen und ausbremsen oder sind wir jetzt zu detailliert? Und irgendwie wollte ich so, während ich diesen Podcast geführt habe, ständig mal überlegen, wie kommt das gerade bei der Zuschauerschaft an? Ne? Zu weit, zu tief, nicht zu tief, und das ist nicht einfach. Also da mal Chapeau an euch, dass ihr das hier mittlerweile ja auch 50-fach, 49-fach geübt einfach macht. Aber wie ist das bei euch? So, habt ihr auch diesen Gedanken mit, oh Mist, ich muss unterbrechen oder nicht?
Also, nee, hatte ich nie, habe ich nie. Ich habe tatsächlich, also die ersten, mittlerweile ist es natürlich auch geübter und man macht das auch ein bisschen anders als vorher, aber auch schon am Anfang war ich einfach losgebrabbelt und dachte mir so, wird schon schief gehen. Und ich glaube deswegen, und Björn, bitte fügt das hinzu oder korrigiert das, ist auch genau das, dieses, ich brabbel einfach und ich pau das raus, und dass das ankommt draußen, das ist für mich das Faszinierende. Dass ich eben nicht drüber nachdenke, was ich sage, sondern einfach so spreche nach Schnauze, wie wir, ne, auf dem Artist gesprochen haben oder wie ich mit jedem anderen aussprechen würde. Und auf einmal gibt's da Leute, die sagen, genau das ist gerade der Teil, warum ich mir auf 45 Minuten von einem Podcast anhöre, was ich sonst in der Regel nicht mache. Und ich mir so denke, wow, seid ihr verrückt? Ich würde auch nicht 45 Minuten zuhören.
Ja. Voll. Ich kann das wirklich nur unterstützen. Also, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, ist Frage stellen, Fresse halten. Was ich im Sales meinen Leuten jedes Mal erzähle, ne, wenn ihr euren Kunden eine Frage stellt, dann haltet die Fresse und wartet die Antwort ab. Das ist was meine größte Challenge ist. Und da hat mir dieser Podcast einfach generell voll dabei geholfen. Ne? Weil es dich immer wieder genau darauf zurückholt, weil du hast vollkommen recht. Das Hauptthema ist der Gast oder der am meisten spricht. Das ist bei uns zu dritt jetzt relativ easy. So, wenn Aline und ich jeweils irgendwie so 15% oder 20% Redezeit haben und der Gast hat 60, dann ist das Bombe. Dann sind wir genauso in so einem Level, wo ich sage, okay, das ist spannend, weil es geht ja ein Stück weit darum, dem Gast einen Raum zu geben. Was ich mir von Anfang an irgendwie immer in den Kopf gerufen habe, ist nicht darüber nachzudenken, was könnte irgendjemand denken. Darüber. Das muss ich wirklich sagen. Das ist was ich glaube auch wirklich so eins unserer Erfolgsrezepte ist, was Aline gerade auch schon sagte, dass wir nicht überlegen irgendwie so, okay, was könnte irgendjemand denken? Ist das, wie wir es sagen, jetzt richtig? Ist der Ton richtig? All diese ganzen Dinge, ey, peng. Es geht um den Inhalt. Es geht nicht darum irgendwie, was könnten andere darüber denken? Und das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt auch, wo du das sagst, so aus deiner Folge mit Marie. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich einfach irgendwann, du kommst in so einen Fluss irgendwann rein. Und deshalb funktioniert es auch zum Beispiel zu sagen, ja, wir machen einfach Folgen, wo wir kennen so ein Grundthema, weil der Gast sagt, hey, das würde ich gerne mitnehmen, aber wir sind halt auch null darauf vorbereitet. Gar nicht. Also auch wir ja nicht. So, wenn ein Gast kommt und sagt, hey, ich würde gerne über das Thema quatschen, und dann sitzen wir beide da, ich muss Aileen regelmäßig fragen, was ist eigentlich das Thema, weil ich das immer vergesse. obwohl sie mich extrem gut vorbereitet darauf, aber ich habe es einfach irgendwie meistens bis kurz vor der Folge nicht im Kopf. Und das sind dann einfach so Dinge, wo du einfach sagst, komm, lass einfach, da kriegst du einen Flow irgendwann dabei. Und ich glaube, entscheidend ist einfach, dass du, wenn du Bock auf Menschen hast und Menschen und ihre Geschichten zu hören, das ist so eine Grundvoraussetzung dafür. Und dann ist es einfach auch wirklich leicht. Und das war so eine meiner Erkenntnisse daraus.
Was ich noch hinzufügen kann, ist, was ich gelernt habe, weil wir sind ja jetzt Sales-Leute und wenn wir das auf LinkedIn posten, müssen wir ja immer was mitgeben, was hat es mir gebracht für den Sales, den ich mache. Und da hat es mir tatsächlich doch was gebracht, und zwar das Klappe halten, definitiv. Also wenn Björn was erzählt oder auch ein Gast irgendwas Cooles erzählt und ich mir denke, oh, ich habe tausend Gedanken, ich will was sagen. Und dann musst du aber die ganze Zeit das runterschlucken, weil Unterbrechen halt einfach Kacke ist. Und die Person auch natürlich durch den Fluss, den sie hat, auch Geschichten erzählt. Wir haben ja auch teilweise schon so Informationen rausgelockt aus Leuten, wo du hinterher dann auch gehört hast, so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hätte sagen dürfen. Egal, ist jetzt raus. Und das wäre vielleicht nicht passiert, wenn ich die unterbrochen hätte. Und deswegen, und wenn manche so 5 Minuten, 7 Minuten sprechen, da einfach ganze Zeit ruhig zu sein, obwohl es dir so krass in den Fingern und in der Zunge juckt, das ist was ich mitgenommen habe tatsächlich, da dann einfach ruhig zu sein.
Wahnsinn. Ist es nicht so total schlimm, vor allem wenn, keine Ahnung, ich erzähle dir jetzt irgendwas über mein Interview, bla bla bla, da willst du eingreifen. Dann springe ich aber weg und erzähle dir über meinen Current Job was. Und ist es nicht so ärgerlich, wenn du nach 5 Minuten reden kannst, aber jetzt denkst du dir, ja, jetzt ist es auch doof, jetzt kann ich ja nicht mehr nach dem Interview fragen, das ist jetzt schon 3 Geschichten wieder weiter her und das ist so, oh, da sitzt du da wieder und denkst, oh, ich will Englisch, aber kann ich das? Und dann geht das Gespräch ja schon wieder weiter und du musst ja auch noch moderieren und oh, das ist so, ja, aber ich kenn's aus Bewerbungsgesprächen, ist im Grunde ja auch nicht anders, ne, will ich auch mal reingrätschen, irgendwas fragen, irgendwas stoppen und ich denke mir so, nee, du musst den Kollegen jetzt mal kurz seit 15 Minuten über sein CV ausführlich reden lassen.
Oder du machst es wie Markus Lanz und unterbrichst ständig, weil du wissen möchtest, ob das wirklich so wichtig ist, was der gerade sagt, oder ob du viel noch eher deine eigene Meinung mit einfließen lassen willst, weil die viel wichtiger ist für dich eigentlich selber als der Gast. Das finde ich.
Der hat übrigens mal bei mir getankt. Ich habe versucht, ihn damals eine Esso Club Smart oder was auch immer für die Deutschlandkarte anzudrehen. Aber dann mein Unwissen wieder. Ich bin ja, vielleicht die meisten wissen das, Fußball interessiert mich null und auch danach dieses ganze Trash-TV, Social, blablabla Stuff ist nichts. Und ich habe in Köln gearbeitet, relativ nah so in diesem Zentrum teilweise. Ja, und dann irgendwann bei mir getankt, einfach, ja, was hast du, die 5, klasse, brauchst du eine Deutschland-Card, gibt's hier Punkte, nö, blablabla. Steig ein, fährt im Jaguar weg, ne, und dann eine Mitarbeiterin neben mir, weißt du, wer das war? So, hey, keine Ahnung, aber eine Deutschlandkarte brauchte der nicht. Das war bei uns. Und dann siehst du auch Kennzeichen, ML und so. Und irgendwann, okay, aber
wer ist?
Nee, null, war bestimmt beleidigt, dass ich ihn nicht kannte. Sorry, Markus.
Ja, Ruben, aber was hast du daraus gelernt? Du hast anscheinend nicht richtig Objection Handling gemacht, als er gesagt hat, er braucht keine Deutschlandkarte.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja.
Auch sehr spannend. Auch sehr, sehr spannend. Kannst du dich noch an unsere erste Folge erinnern, was wir als Thema hatten? Weißt du es noch?
Boah, das sind ja. Hatten wir über Interviews gesprochen, irgendwas? Hiring, nee. Jobsuche?
Wir haben was gehabt, was sich, und das ist das Spannende dabei, eigentlich durchgezogen hat wie ein roter Faden. Das finde ich total geil, weil auch das wieder mal eigentlich ein Anstoß schon war in Folge 1. Wir haben über Top-Performer werden und bleiben gesprochen.
Jo, ich erinnere. Krass.
Erste Mittwoch rufen, ey. Wenn ich mich an eine Sache erinnere an dieser Folge, ist es erste Mittwoch.
Ich muss wirklich sagen, mittlerweile, das ist so, auch wenn ich mich auf diese Podcast freue, mittlerweile ist es so krass viel, was man an Input auf die Welt gegeben hat. Aber ja, Top-Performer werden und bleiben. Ich erinnere.
Lass mir durchgehen, das ist okay, rufen, ist nicht schlimm.
Ja, genau. Ja, weil du halt auch irgendwie uns untreu geworden bist woanders. Ja, genau.
Heartbreak. Mittlerweile muss ich echt sagen, vielleicht habt ihr den Startschuss gelegt. So, aber
es ist schön, mein Wissen zu teilen.
Und es ist schon ein Jahr her. Ne? Also für alle mit Kind, wenn man noch weiß, was man vor einem Jahr gemacht hat, Davor.
Ist auch ohne Kind schwierig, sich zu erinnern, kann ich dir sagen. Da brauchst du kein Kind für. Brauchst du nur das eine oder andere Wochenende mit zu viel Alkohol, dann kannst du dich auch nicht mehr daran erinnern.
Ja, aber ich trinke nicht. Das ist so vielleicht sehr
perfekt. Ich erinnere mich, da war ja was. Ja, ja. Ja, genau. So, dann lass uns doch nochmal in die Folge 1 zurückspringen. Es ist ja nicht so, als hätte ich mich vorbereitet. So weit kommt's ja noch.
Das ist unfair.
Ja, genau, ich weiß. Aber wenn du, also du hast da echt viele, viele Sachen gesagt, die uns irgendwie durchgehend begleitet haben. Das wollen wir ja so ein bisschen zurückschauen und mal so ein bisschen auch mal schauen, so was haben wir eigentlich so daraus oder was ist so alles gekommen an Folgen? Und ein Thema haben wir in Folge 1 ja schon im Grunde genommen festgelegt fürs ganze Jahr und das war das Thema Company Culture. Und das finde ich extremst faszinierend, dass sich das vom ersten bis zur letzten Folge eigentlich durchgezogen hat und wir in jeder Folge immer, immer, immer auf dieses Thema gestoßen sind.
Dank dir, Björn.
Nee, das stimmt ja nicht. Also eigentlich dank unserer Gäste.
Wir kommen immer drauf, aber du bist derjenige, der das Kind da mit dem Namen nennt.
Genau, richtig so. Aber das, trotzdem ist es ja irgendwie was jeder so für sich erlebt, irgendwie so, ne? Und das finde ich halt extremst faszinierend. Wenn du jetzt mal so ein Jahr zurückblickst, ne? So auf das, was du auch selber so erlebt hast, unternehmenstechnisch, arbeitstechnisch, keine Ahnung was. Würdest du sagen, also gerade so bei uns in der Blase, ich weiß, wir sind ja relativ gut vernetzt auch alle und wir kriegen viel mit, was so passiert. Hat sich viel verändert im letzten Jahr in dem Bereich? Wenn ja, positiv oder negativ?
Das ist eine Frage. Gerade weil man so viel Eindrücke mitbekommt, weil ich könnte euch jetzt bestimmt 10 Leute, aus die wir wahrscheinlich alle gleichzeitig schon kennen, sagen, die gewechselt haben, wegen wahrscheinlich hauptsächlich Problemen in der Firma. Fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung. Ich will nicht mal sagen, Gehalt war das Hauptthema, das hängt bestimmt noch an den Sachen mit dran. Entscheidungen, die einem nicht gepasst haben, falsches Führungs- oder schlechtes Führungsverhalten. Ich denke, ein paar Unternehmen haben es probiert, besser zu machen. Und vielleicht unterscheidet sich da auch wieder sehr schnell zwischen, wer hat es wirklich probiert und gemacht und wer hat einfach nur eine nette E-Mail geschrieben, gesagt, es wird jetzt alles besser und es hat sich nichts verändert. Zurückblicken, ja. Ich gehe gerade mal so durch, was die Leute so von sich geben. Aber es kann sein, dass sich die Leute, die das Kommunizieren geändert haben, dass es jetzt einfach ein neuer Trupp ist. Aber ich glaube, es gibt immer noch viel zu viele Leute, die sich über eine schlechte Company Culture äußern. Ich will nicht mal sagen beschweren, weil es vielleicht auch schwer ist, wenn man gerade da drin ist. Aber die äußern sich auf jeden Fall. Oder die sagen Dinge, wo ich mir denke, das ist nicht gut. Ist dir das bewusst, dass das nicht gut förderlich ist und so? Also wäre die Antwort wahrscheinlich eher, es hat sich vielleicht nicht viel geändert. Manche haben es gemacht, aber ich glaube, der Großteil schwimmt immer noch mit einer nicht so schön Culture.
Also ich habe vielleicht für mich, das kann natürlich auch ein bisschen am Algorithmus liegen, ne? Das will ich jetzt hier nicht ausschließen, aber was ich für ein Gefühl habe, ist, dass in das Thema Company Culture so mehrere Ebenen hat. Also es gibt die einen, wo ich auch viel höre von Recruitern und Hiring-Managern, die sagen, ey, so wie ihr das gemacht habt oder vielleicht auch wir es gemacht haben in der Vergangenheit, das ist schlecht, ja, dieses Nicht-Antworten und irgendwie 17 Prozesse und Steps und dann gehen die Leute verloren und auch reden wir über Gehalt, reden wir nicht über Gehalt. Ne? Das ist ja so eine Thematik, die aufgetaucht ist. Dann gibt es wiederum die anderen TAler, die sich darüber aufregen, dass draußen irgendwie gar keine Leute mehr gibt, die irgendwie arbeitswillig sind. Ja, anscheinend wollen alle eine 3-Tage-Woche und Porkations haben. Habe ich übrigens gelernt. Ja, das ist das, was ich mitnehme. Porkation ist übrigens, wenn dein Hund zu Hause klein ist oder krank ist, dann kannst du dir Porkation nehmen, also Pfoten-Holidays. Nicht um diesen Hund zu kümmern. Anyway, ich schweife ab. Und dass die sich darüber aufregen, es gibt kein gutes Personal mehr draußen. Und gleichzeitig gibt es dann die Leute, die ICs, die sagen, schlechte Company Culture, was erwartet ihr eigentlich? Es gibt nur noch Druck, es kommt irgendwie nichts Gutes mehr bei rum. Und dann gibt es noch die vierte Fraktion. Und das ist das, was ich irgendwie gerade extrem wahrnehme. Und das sind gar nicht so die Leute, die ich so viel im Feed habe. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das schon ein neuer Trend ist. Die ICs, die irgendwie nur noch sagen, ey, wenn du nicht das Mindset hast, wenn du nicht irgendwie hart bist im Leben, wenn du nicht irgendwie 1000 Cold Calls am Montag um 6 Uhr schon geschrubbt hast, dann bist du einfach falsch im Sales. Und ich frage mich halt, ob das nicht alles so ein bisschen zusammenhängt. Also, dass die einen sich halt darüber beschweren, wie eigentlich Sales ist und auch wirklich teilweise eben nicht menschlich ist, ne? Nennen wir das Kind auch hier beim Namen. Dann hast du die Gegenfraktion, die da total gegenschießt und sagt, nein, das ist voll normal und bist hier falsch. Und ich denke so, wow, was geht hier ab? Aber so, das ist so ein bisschen das, was ich gerade wahrnehme. Das hat sich schon verändert. Also ist stärker geworden.
Jetzt kommt Werbung.
Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, da vielleicht mal ganz interessant, und ich kann jetzt hier keine globale, empirische Antwort geben. Wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen spreche oder die jungen amerikanischen Kollegen sehe, wow, die geben Gas ohne Ende, motiviert, hauen da, also was ein Spirit, ne? So wie wir den, wenn wir diesen Stereotyp bleiben, vor 15 Jahren selber gelebt haben im Sales. Und den Deutschen merkst du schon relativ schnell, es geht um Vacation oder worum auch immer. Ich muss aber selber sagen, und das ist wirklich in aller Fairness, Offenheit, Transparenz, warum sollte ich als junger, sagen wir 20-Jähriger überhaupt noch viel Gas geben? So, dass ein Haus muss schon echt viel Glück haben, einen echt krassen Job, damit das was bringt. So, und jetzt geht's schon weiter. Was willst du also noch, wofür willst du groß arbeiten? Du weißt, eine Immobilie wird nicht drin sein. Auto brauchst du heute fast nicht mehr, oder ist genauso teuer, oder wird ein viel Spaß genommen. ÖPNV wird besser ausgebaut. Die jungen Leute müssen sowieso in der Stadt leben, weil nur da gibt's Studiumsplätze oder Ausbildungsplätze und Arbeit. So, und irgendwann dreht sich drum, okay, eigentlich brauche ich nur noch Geld, um hin und wieder Urlaub zu machen und zu leben. So, und warum muss ich denn jetzt überhaupt noch diesen Hustle von früher machen, diese 60, 70 Stunden? Ich will in die Managerposition, damit ich meine Villa habe, damit ich den Porsche davor. Zieht sich, also mittlerweile ist das ein Ziel geworden, was tatsächlich fast unerreichbar wird und was auch gerade nicht besser gemacht wird, so vom politischen her. Und auch wenn es doof ist, ich habe ein großes Verständnis dafür, dass viele junge Leute nicht mehr danach eifern, das meiste Geld zu verdienen, sondern einfach das Beste aus Work-Life rauszuholen. Und ich glaube, da haben sich auch viele Firmen einfach noch nicht angepasst auf diesen Standard oder versuchen immer noch mit den falschen Dingen zu locken. Und ich glaube, das erklärt auch recht viel, ne? Dann diese, ja, du musst 120 Cold Calls ballern, Sales, die wirst du immer haben. Ne? Und es gibt ja auch Branchen, in denen funktioniert das, in denen muss das gemacht werden. Nicht für mich, mehr. Kam ich her, war eine coole Zeit, um viel zu lernen. Aber das, es wird es immer geben, wird es immer brauchen. Irgendwann wird es AI machen, weil das sind auch oft Jobs, die gehen nicht in Tiefe, brauchen nicht super viel menschlichen Input. Das wird sich, denke ich, irgendwann ausufern, aber bis dahin wird es das immer geben. Das war's. Du hast so viel erzählt, Aline. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auf alles geantwortet habe.
Nee, aber ich finde deine Perspektive super spannend. Vor allen Dingen das mit der jungen Generation, dass die Perspektive halt einfach nicht da ist und dass man deswegen eben diese Sachen vielleicht auch anders für sich evaluiert und reflektiert. Ich persönlich, ich finde sowas wie Porcation halt einfach super lustig. Aber ich finde tatsächlich den Anspruch, Work-Life-Balance zu haben, und ich glaube, deswegen reagieren auch so viele aktuell da drauf, ist ja was, was in der Vergangenheit war so Work-Life-Balance genauso und verschrien wie jemand hatte Burnout. Ne? Also wir kommen ja erst dahin, dass das Sachen sind, wo man sagt, ach ja, stimmt, ja, das könnte man vielleicht auch machen und leben. Und deswegen gibt es, glaube ich, diese zwei Lager, wie es immer ist, wenn irgendwas als Prozess kommt, dann gibt es zwei Lager und irgendwann etabliert sich dieser Prozess und dann leben alle irgendwie damit. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre alt, wenn ich überlege, als ich 15 war oder so in meiner Jugend, da hieß es, nur Kriminelle sind tätowiert und du wirst niemals einen Job finden. Und ich habe gesagt, ich werde schon einen Job finden und ich werde nur den Job nehmen, der mich nimmt, weil ich tätowiert bin. Leute, also, ich bin jetzt fast 37, interessiert keine Sau mehr. Kriminell bin ich ja trotzdem, ich lebe in Berlin, Ruben weiß ja. Aber ne, und so ändern sich die Sachen halt einfach. Und das ist auch in Sales-Work-Life-Balance nicht anders. Ich meine, Björn, du hast noch ein paar Jahre mehr Sales auf dem Buckel. Da gibt es bestimmt noch ganz am Anfang Sachen, an die werden heute, denkt keiner mehr.
Ja, zwangsweise natürlich. Ist aber auch gut, dass es sich weiterentwickelt hat. Insofern finde ich es cool. Rufen, ich habe noch eine Sache, die finde ich einfach total geil. Ich habe ja mittlerweile, für mich hast du intern bei mir einen kleinen Spitznamen. Du bist Mr. Money. Nicht zwangsweise, weil ich weiß, dass du coole Investment-Tipps hast, sondern weil ich weiß, dass du angefangen hast, über Gehalt zu reden. Und ich weiß, dass auch wir am Anfang recht kontrovers darüber diskutiert haben. Was macht das eigentlich so? Ich kann dir sagen, eine Sache, die wollte ich dir einfach mal mitgeben. Weißt du, was das Coole bei dieser ganzen Geschichte ist? Wenn man aufhört, das, was man da sieht, zu bewerten in irgendeiner Form, sondern das einfach so sieht, okay, alles klar, was verdient der, was verdient die, was verdient der, was verdient die. Und wenn man aufhört, das zu bewerten, dann kriegt das einen ganz anderen Sinn. Und das ist echt was ich gelernt habe im Laufe dieser Zeit, als du angefangen hast damit. Ich habe am Anfang hab ich gedacht, oh fuck it, ey, das ist jetzt, sitze ich da mit meinen Leuten und muss ihnen erklären, warum sie bei mir keine 120.000 verdienen. So. Ja. Ehrlich, war wirklich so mein allererster Gedanke. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist totaler Bullshit, weil darum geht's gar nicht. Es geht weder darum, irgendwie dafür zu sorgen, dass bei irgendwem Neid aufkommt. Wobei, das ist natürlich was, da muss auch jeder selber mit klarkommen, muss man halt ehrlicherweise sagen. Aber das ist echt was irgendwie ich gelernt habe und was ich aber den Leuten auch gerne mitgeben möchte, weil ich weiß, dass auch du wahrscheinlich harte Diskussionen geführt hast um diese ganzen Geschichten. Leute, wenn ihr das nicht bewertet, warum das jemand bekommt, weil es steht euch auch nicht zu übrigens, dann kriegt ihr einen ganz anderen Blick darauf und kriegt ein ganz anderes Verständnis dafür, warum es sinnvoll ist, Zahlen zu erzählen. Und ich würde gerne von dir jetzt mal ganz klar hören, warum bist du da so vehement auch ein Fürsprecher dafür, dass das raus muss, dass wir einfach darüber reden?
Erstmal vorweg, das, was du gesagt hast, finde ich super wichtig. Das ist hinter den Kulissen super oft passiert, wo einer haut seine 200.000-Abrechnung raus. So. Kann in Sales passieren, ist jetzt hier noch, klar, das ist schon Top 10 irgendwas Prozent, ist jetzt aber auch nicht so, wo man denkt so, uff, das kann auf gar keinen. Aber dann kriege ich sofort danach 5 LinkedIn-Nachrichten. Wo arbeitet der? Ich möchte da auch starten, kannst du mich empfehlen? Oder so, es geht so in diese Richtung, ne? Und wo ich mir denke, so, du, es geht nicht unbedingt darum, wo er arbeitet. Klar, das ist am Ende das, was es wird, aber es geht darum, was hat er gemacht, um da zu arbeiten. So, und das ist dann, und das ist so das, was immer wieder darunter auch diskutiert wurde, wo ich sogar dafür bin, es aber nicht kann, mehr Infos zu geben. Weil wenn ich jetzt sage, das ist eine Dame aus Berlin mit Tattoos und kriminell und mit 5, dann wissen die auf einmal, ah ja, der spricht ja über Eileen. So, deswegen habe ich natürlich diese Infos nicht. So, aber dann siehst du auf einmal, wir sind im Sales, das gilt also nicht für alle, aber du siehst krasses Studium, dann andere in dieser Klasse, der 5-mal durch die Welt gewandert. Ne? Ein Jahr hier gelebt, ein Jahr da, ein Jahr da, ein Jahr. Mag für manche auch sogar ein Traum sein, ist für andere aber auch ein, aber das brauche ich auf gar keinen Fall, würde ich auswandern, das geht ja übel. So, und ich kann euch wirklich sagen, fast alle dieser krass hohen Dinger, die das kontinuierlich haben, da steckt schon super viel dahinter. Manche, ja, einfach Talent, Glück, Zeit gefunden, aber es steckt so viel dahinter. Und ne, du sagst nicht bewerten, ich sage eher genau bewerten, aber das musst du bewerten. Du kannst nicht einfach sagen, der hat so viel, das ist unfair. Und am Ende ist es ein freier Markt, dann geh doch zu... Im Grunde, wenn du dieses Gehalt willst, zu irgendeinem US-Tech-Unternehmen. Geh zu Salesforce, geh zu HubSpot, geh irgend so einem US-Ding und probier dein Glück. Und wenn du nach 2 Jahren immer noch glücklich bist, dann Chapeau. Und wenn nicht, dann merkst du, gut, vielleicht kommst du nicht damit klar, dass dir ging es eine Woche nicht gut, du hast Bauchschmerzen gehabt. Das interessiert in irgendeiner Excel-Tabelle aber niemanden mehr. So, und ne, es steckt super viel dahinter. Und ich meine, von außen sieht man es nicht. Ich selber kenne ja die Leute, die meisten auch relativ nah. Ja, da weißt du, wie es denn geht und was für ein Druck dahinter ist, ne? Und wenn ich alleine mit einem, dem war ich, wohnt bei mir in der Nähe Essen, ist sein Handy alle 5 Minuten. Dieses, das ist hier los, das ist los, das ist los, kannst du mir helfen da, Deal da, paar Millionen Euro slippen hier, was ist los, ein Folge. Und das alles, während wir eine Stunde gerade mal irgendwo unterwegs waren. Ja, natürlich hat der Kerl irgendwas verdient, sieht von außen, aber kein. Da sieht irgendjemand, oh ja, den geht's ja gut, der kauft sich, was er will. Warum mache ich das, Björn? Genau deswegen. Einmal, um den Leuten zu zeigen, was möglich ist, ne, damit man eben sich auch mal kurz hinterfragt. Und einfach, damit man diesen Bullshit nicht von allen annimmt mit, oh, du bist nichts wert, du kannst auch nichts und du musst für immer und ewig mit 70.000 OTE auskommen, mehr bist du nicht wert. Oder mehr gibt es nicht in deiner Position. Und damit die Leute einfach mal sehen, doch, es geht. Man muss was dafür tun, es kommt nicht von selbst. Man muss netzwerken, bewerben, seine Sales Skills verbessern. Aber es war schön, den Leuten das einfach zu zeigen. Und es kam ja auch einiges rum. Ne? Ein paar konnte ich vermitteln, ein paar konnte ich von da nach da schicken. Und die sind mit Gehaltssteigerung rausgegangen. Die sind happy geworden. Denen geht's jetzt besser, bedeutend besser. Und ja, am Ende fühle ich mich gut dabei. Und ich brauche neue Payslips, Leute. Ich kann nichts mehr posten, weil es hat sich keiner mehr gemeldet. Ich habe alles rausgehauen, was ich hatte.
Also dann auf jeden Fall an dieser Stelle mal einen Aufruf an alle, die es noch nicht getan haben. Leute, schickt mir rufen mal eine geschwärzte Kopie von eurer Abrechnung, damit wir einfach dieses Thema weiter unter die Leute bringen können. Ich muss echt sagen, am Anfang habe ich wirklich da gesessen und gedacht, boah, Diggi, da machst du mir gerade echt Stress mit. Weil als Führungskraft, weil du sitzt ja auf der anderen Seite und natürlich lesen das Menschen und natürlich kommt dann irgendjemand um die Ecke und sagt, ey, guck mal da, der Rufen, der hat einen, da kannst du 200. So, und dann musst du den Leuten erstmal klar machen, ja, hast du mal rausgefunden, was du dafür tun musst? Hast du mal rausgefunden, ob du dafür so viel Freiheiten hast, wie du zum Beispiel bei uns hast? Hast du dafür rausgefunden, was so dein Umsatzziel ist? Hast du dafür rausgefunden, wie viel du dafür arbeiten musst? All diese ganzen Dinge so. Und das ist halt was, was man sich auch erstmal klar machen muss. Das hängt ja immer an irgendwas dran. So. Und ich glaube, das ist was, habe ich jedenfalls auch das Gefühl gehabt, was bei ganz vielen irgendwie in dieser Diskussion voll hinten runtergefallen ist. Da gibt's die einen, die sagen, wie kannst du so viel bezahlen? Da gibt's die nächsten, die sagen, haha, das kann ich auch. Und du sitzt da und denkst dir, so wie ich dich kennengelernt habe, vielleicht nicht so unbedingt. Aber weißt du so, das war echt was, was ich krass finde. Und das war so symptomatisch für das, was wir so in der letzten Zeit erleben, finde ich. Weil ich immer dieses Gefühl habe, das sind so Sachen, die werden sehr dogmatisch behandelt. Das ist immer das, was Aileen auch zwischendurch schon sagte. Mir gehen so in letzter Zeit relativ häufig die Grautöne ein bisschen verloren. Wir hören und lesen in letzter Zeit viel Schwarz und Weiß. Und entweder ist das alles ganz geil oder ist alles ganz scheiße und wir hören und lesen relativ wenig. Nee, da gibt's auch noch was dazwischen, was vielleicht sogar auch bunt ist und gar nicht grau. Und das ist so mein Gefühl. Fühlst du das irgendwie ähnlich?
Ja, ich meine, am Ende, ich glaube gerade so, was man hört, sieht und fühlt, das ist halt sehr, Lina hat es gerade gesagt, feedabhängig. So, das ist Instagram, TikTok, LinkedIn. Sobald du dich mal auf ein Thema eingeschossen hast, siehst du das ja auch nur noch. Ne? Und dann verschwinden die Töne direkt. Zum anderen, ne, das trifft so vielleicht beides ein bisschen, am Ende musst du das sagen, wo du dich bei wohlfühlst. Ne? Ich hatte etliche Leute, die haben ja auch eine, ich sag mal, normale Abrechnung geschickt, 80 bis 120, so im AE-Bereich. Aber die haben Benefits mit aufgelistet, die ich nicht alle schicken konnte, weil dann bist du auch schon wieder bei. Die sagen, ja, mir geht's super, ich habe hier alles, was ich möchte, ich bin keine offizielle Teilzeit, aber ich kann Teilzeit machen, habe ein Kind, habe Familie, kann alles perfekt managen, kann arbeiten, wann und wo ich möchte, ist mir tausendmal lieber als, und dann kommt dieses, als wieder 180 zu haben, also die hatten es schon, aber dann den ganzen Stress, Druck, Arbeitszeit, Verantwortung dahinter, die von einer Führungsposition kamen und da wesentlich mehr hatten, jetzt aber wieder in der IC sind, weil die denken, ich will den Druck nicht mehr haben, mir geht's jetzt besser, ich nehme weniger, habe aber andere Benefits dafür. Das sprengt dann ein bisschen diesen Rahmen, dem Ziel der eigentlichen Sache, diesem Abrechnungsthema. Aber am Ende musst du gucken, was macht dich glücklich? Und dann verschwindest du auch wieder aus diesen Grautönen, wenn du weißt, hey, der kriegt mehr, muss dafür aber auch freitags um 22 Uhr International Forecasts Meetings abhalten, während ich schon lange betrunken am See irgendwo versunken bin. Also ne, such dir aus, womit du selber glücklich bist. Und ich glaube, das fehlt, muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, vielen Leuten. Deutschland ist immer noch eine Neidgesellschaft. Siehst du gerade da auch in den anderen Nachrichten, die ich bekommen habe, immer wieder. Das ist Neid, Missgunst, diese Ungläubigkeit mit, das kann nicht echt sein, das muss fake sein. Wo ich mal denke, so, ja, das mag für dich vielleicht von außen nach fake aussehen, aber ich sehe doch das Profil der Person, die seit 10 Jahren auf LinkedIn ist, die regelmäßig, würde sich jetzt wirklich die Mühe machen, mit Photoshop akkurat jede Zahl da abzufälschen? Nein.
Nein.
Also es ist alles real, soweit ich es prüfen konnte. Vielleicht haben 1, 2 irgendwas gemauschelt. Aber nein, es ist viel Unzufriedenheit in der Lage, in der man ist. Und auch da musst du am Ende immer noch sagen, am Ende geht's uns doch allen gut hier. Irgendwo, ne? So, alleine der Fakt, dass die mir über LinkedIn schreiben können, sagt ja schon, die sitzen vor einem Computer, wahrscheinlich in einem warmen Zimmer, Haus, Büro. So schlecht kann es ja gar nicht sein. Ist aber so. Ne, also, wenn das Leben nicht zu bunt aussieht, dann muss man sich vielleicht selber ein bisschen die Gedanken machen, macht man sich vielleicht selbst zu grau.
Ja, das soll ich jetzt noch sagen irgendwie, weil das ist so eigentlich fast schon ein grandioses Schlusswort, aber es ist Quark, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Insofern, wenn du zurückguckst auf das eine Jahr, ne, so was ich im letzten Jahr, wir kennen es ja auch schon ein bisschen länger, was hat sich so für dich in dem, was wir tun, weil wir wollen ja auch ein bisschen über Sales quatschen, was hat sich so am meisten verändert? Nimmst du irgendwas wahr, was anders geworden ist?
Mag vielleicht jetzt nicht allen gefallen, aber ich sehe immer mehr die ADR-Orgs am Downscale. Also euer ADR, SDR, BDR wird es weniger geben. Und was ich gerade sehr krass sehe, und das bauen viele Firmen gerade auf, ist ein Partnernetzwerk. Und das heißt, dieser Vertrieb wird outgesourced. Am Ende, und ich verstehe es aus Firmen-BWL-Sicht total, einfaches Risk Management. Sagen wir, du hast 20 Partner outgesourced und du möchtest nicht mehr Business, dann kannst du die absägen. Und sagst du 18 Partnern, das war's. Mach das mal mit 18 Vollzeitvertrieblern, die bei dir arbeiten. So, und ist vielleicht nicht das Schönste gerade, aber das baut sich auf. Dann brauchst du natürlich auch weniger AEs, weniger SDRs, wobei die dann eben viel nur noch dieses Core-Business an sich machen. Und das habe ich jetzt bei, ich glaube, 6, 7 Firmen verfolgt, ne, wo es genau so gerade passiert. Und die eifern den großen Firmen, die das schon länger machen, nach. Und AI kommt rein. Immer noch nicht stabil genug, dass man sagt, wir haben eine Funktion durch AI ersetzt. Jetzt gerade aber kommt AI so viel rein, wo es heißt, wir machen jetzt etwas mit AI schon mal. Ist nicht durch, aber tatsächlich so im letzten Jahr war AI nur ein bisschen, wo du manche ICs gesehen hast, die damit ein paar E-Mails aufgepeppt haben. Jetzt ist es in den Firmen schon integriert. Gibt dir nochmal 2, 3 Jahre und die ersten Jobs werden wahrscheinlich wegpurzeln. Nicht so motivierend, Leute, sorry.
Was sind so die ersten, was ist so ein Job, wo du sagst, der wird wegputzeln?
Also ich würde denken, ganz am Anfang sind so diese ganz klassischen Customer Support Rollen First Level, wo du auch nicht viel brauchst. Hi, ich kann mich nicht mehr einloggen, könnte datenschutzmäßig noch was sein, aber hi, der Button funktioniert nicht. So, und das, was du heute eh schon als Chatbot hast, halt in einem Klickdummy quasi vorprogrammiert, das wird deine AI übernehmen. Hast du da hingeklickt? Hast du da hingeklickt? Hast du das schon getan? Betrifft wahrscheinlich die meisten, die die Folge hören, noch nicht so ganz. Ne? Aber so First-Level-Support wird AI machen. Das ist alles, was du easy einfach erklären kannst, ohne großes Vorwissen, auf standardisierten Tools.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Denke ich auch. Ich glaube, damit wird es anfangen. Ich sehe im Sales tatsächlich auch das, was du schon sagtest. Ich glaube, so ein klassischer Inbound-BDA ist was du mittlerweile schon sehr gut über einen Agenten abwickeln kannst. Sehr, sehr gut sogar. Vielleicht sogar fast, klingt hart, besser als mit Manpower, weil du den gut trainieren kannst, weil du das gut vorbereiten kannst. Das finde ich aber auch gar nicht schlimm, muss ich ehrlich gestehen. Und ich sage dir auch warum. Weil ich das Gefühl habe, wir haben in den letzten Jahren, wir haben es ja auch öfter schon mal in diesem Jahr ja durchgehabt. Ich erinnere mich noch an so die ein oder andere Veranstaltung, wo wir saßen. Und wenn mir dann jemand erzählt, ich habe irgendwie 500 Leute geheiert und ich habe nur noch 300 davon und 300 und die anderen 200, das ging halt nicht. Dann ist das für mich halt auch einer der Punkte, wo ich denke, okay, ist auch gar nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm, weil also die menschliche Ressource SDA ist ja sowieso endlich, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch da nochmal zu glauben, das ist der Einstieg in den Sales, meiner Meinung nach immer noch totaler Bullshit. Das hat sich für mich übrigens in diesem Jahr überhaupt nicht geändert. Ganz im Gegenteil, es hat sich noch bestärkt. Zu glauben, dass jemand, der im Sales anfängt, einmal blind auf Neukunden losgelassen wird, wo du ja der erste Kontakt bist mit dem Unternehmen, finde ich halt grenzwertig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und insofern glaube ich, das wird auch einer der Punkte sein, zusätzlich mit dem, was du gerade sagtest, mit Customer Support First Level, ganz ehrlich, kannst du komplett ja mittels, da brauchst du ja nicht mal einen Agenten für, das kannst du über einen gut programmierten Chatbot, bildest du das voll ab. Voll. So, da sitzt noch einer, der hinten raus irgendwie dafür sorgt, dass das, was nicht im Chatbot bearbeitet wird, noch ein bisschen mit abgearbeitet wird und das war's. Insofern, ja, crazy.
So ein bisschen der Werdegang. Ich finde immer noch, SDA ist eine gute Einstiegsposition, um es zu lernen. Aber ich finde den Punkt sehr interessant mit, willst du diesen Kerl oder diese Dame wirklich erst schon losgehen lassen auf deine wichtigen Kunden? Und das ist tatsächlich auch etwas, wo du ja dann schon wieder in diesem Full-Cycle-AE-Modus bist, wo es aber einmal heißt, hold on, AEs, ihr habt jetzt eure Key-Accounts, Named-Accounts, nenn es wie du willst, Section, die nur für die sind. Und nur der Rest wird von den Neuen gemacht. Ist aber, glaube ich, auch wieder, das ist nur ein ganz kleiner Step, bevor halt, hey, das ist, keine Ahnung, Top 50 aus Deutschland, die musst du wirklich selber machen. Der Rest macht AI für dich. Und dann guck, was rausfällt.
Voll.
Ja, ich glaube, die Rolle wird ja auch, also ich glaube, diese Inbound-Geschichte, deswegen ist es auch für alle, die jetzt vielleicht gerade Panik haben, dass den Job, den sie machen, dass es den in ein paar Monaten nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Den kann man ersetzen, weil sich die Rolle dahinter ja aber auch weiterentwickelt. Ne? Wir sehen ja wirklich, dass SDRs, BDRs, die auch immer wir sie schimpfen wollen, dass die ja auch mittlerweile sollen die ja ganz oft bei Marketing aufgehangen werden. Die sollen mehr Markterkenntnisse mitbringen. Du hast ja erst jetzt so einen Post rausgehauen, was so ein SDA, BDA alles können muss. Ich glaube, das sind so die Sachen. die wurden vorher schon so fast, naja, eigentlich in der Theorie mitgefordert, aber eigentlich war in der Praxis so, mach deine 500 Calls, ruf Leute an, mach Meetings. Und wir wissen ja, der Markt verändert sich, das heißt, der Anspruch des Prospects Kunden verändert sich, dementsprechend muss sich die Rolle im Sales ja auch verändern. Du kannst da halt nicht mehr so stupide, sag ich mal, Meeting legen, so einfach, sondern du musst da wirklich ganz viele andere Sachen mit bewirken, was natürlich bedeutet, dass die Rolle sich weiterentwickeln muss. Du musst halt das, was in der Theorie früher auch schon da sein musste, jetzt aber in der Praxis halt auch wirklich da sein. Und du arbeitest da viel, viel strategischer. Ne? Also früher konntest du einfach blind, Björn, ich meine, du hast in den gelben Seiten einfach Leute angerufen aus Unternehmen. Heute kannst du das ja in der Hinsicht gar nicht mehr machen. Du musst ja erstmal einen Account mappen. Erstmal gucken, was machen die, wann war das letzte Funding? Gibt es da einen neuen Manager, an den ich verkaufen kann? Gibt es da, weißt du, was ich, irgendwelche Investoren, die wir vielleicht noch leveragen können? Also du musst eine komplette Strategie aufbauen. Und was ich sehe, ist, dass das gerade so ein bisschen zulasten dieser SDR-BDR-Org läuft in Form von dieses strategische kostet Zeit und muss gut gemacht werden, dass die Qualität, gleichzeitig wollen die Unternehmen aber immer noch KPIs und dieses ganze Quantitative, diese legt man einfach nur Meetings und das clasht gerade so ein bisschen zusammen und funktioniert, glaube ich, nicht. Und dementsprechend werden diese Orgs gerade ein bisschen durchgespült. Leute kommen raus, die es nicht gebracht haben. Das heißt nicht, dass die schlecht waren. Die haben einfach zu der Zeit nicht in diese Org gepasst. Das muss man leider auch so sagen. Ich weiß, ihr nehmt das persönlich, hätte ich auch persönlich genommen. Ist aber nicht euer Fault. Zumindest von 9 von 10 nicht. Einer wird schon schuld sein. Und die werden durchgespült und dann bleiben nur noch die, die wirklich auch qualitativ arbeiten können und auch das Unternehmen verändert sich. Ich glaube, das geht alles ein bisschen in die Richtung. Das heißt, der Markt wird jetzt nicht mit SDRs, BDRs überschwemmt, die gekündigt werden aufgrund von AI oder ersetzt werden, aber die Rollen verändern sich halt einfach.
Ja, das hatte ich auch in einem anderen Podcast, haben wir das auch näher beleuchtet, gesagt. Aber die Aussage war dieselbe, ne, aus, keine Ahnung, 20 SDRs werden 10 und diese 10 machen GTM, die machen Go-to-Market, die machen welche Events, in welcher Region, mit welchen Ansprechpartnern und dann fängt dieser 10% SDR-Teil an mit, wie schreibe ich eine gute E-Mail, um die, keine Ahnung, CTOs aus Frankfurt auf unser Event auf der Messe einzuladen. Aber jetzt ist es so, dass dieser SDR, der hat vielleicht jetzt nicht die Messe selber geplant, aber der hat dieses Konzept mitgemacht mit, wir brauchen eine Messe da, über das und das. Übrigens kenne ich da noch einen Guidance Speaker, Referenzkunden, ich hole den an Bord. Und Marketing selber, die machen dann eher so wirklich dieses rein technische, ne? Dieses, ja, wir setzen diese Kampagnen selber auf, aber du gibst den Input. Wir telefonieren mit der Location, wir machen die Designs und sowas. Und das ist, was ich immer mehr sehe, diese SDRs werden teilweise unter Marketing, ich bin unter der Marketing-Org aufgehangen und immer mehr gehen dahin und machen viel mehr diesen Pre-Mode und nicht mehr diesen eigentlichen Hi, Eileen, wie geht's dir? Hast du Lust auf einen Termin-Mode? Das ist vollkommen raus und es ist im Grunde immer noch ein Called-Messaging, aber das Called-Messaging lädt dich erstmal nur aufs Webinar, Messe, irgendwo ein und dann wirst du warm und dann wirst du erst der Termin
drauf. Ja. Da ist er wieder, mit Ton.
Ja, falls ihr die Lust haben, guckt euch einfach an, was ich gemacht habe. Ihr werdet nämlich sehen, dass ich mein Mikrofon hier weggeschlagen habe bei meiner letzten hastigen Bewegung und danach war der Ton weg.
Was lernen wir daraus? Mikro nicht so dicht dabei, dann kann dir nichts passieren. Ja, und nicht mit Füßen, Händen bleiben. Und Füßen reden.
Ja, oder ruhig sitzen bleiben.
Du bist ja wieder da, das passt ja schon. Das
also ADRs müssen oder SDRs müssen strategischer werden. Punkt. Das war's.
Ja, ja, ja. Das ist aber auch cool, weil eigentlich sind wir ja eh schon in Richtung Ende. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, wir stellen ja jedem unserer Gäste, tada, ganz überraschend, eine Frage. Eileen, stell sie Rufen, bitte. Du hast die Ehre.
Ja.
Eigentlich fragen wir immer nach, was ist dein letzter Sales-Fail gewesen? Aber ich glaube, jetzt wäre es eigentlich mal cool, was anderes zu fragen. Und zwar, was war vielleicht dein biggest learning einfach jetzt im letzten Jahr im Sales?
Boah, biggest learning in Sales, das ist hart. Weil es so viel gibt. Und ihr fragt ja explizit nach dem biggest learning. Wenn ihr was von einem Kandidaten wollt, fragt immer nach, nenn mir eines der biggest learning, weil das macht es einfacher zu sagen. Jetzt muss ich wirklich
ja... Ja, wir wollen es ja nicht einfach machen, das wäre ja einfach.
Jetzt muss ich wirklich das biggest learning nehmen. Ich würde es wirklich nochmal sagen, das ist vielleicht nicht zu Sales-spezifisch. But your network is your alles. Es gab Leute, die habe ich auf dem Artist kennengelernt. Die haben jetzt einen neuen Job, mit dem es denen 1000-mal besser geht. Und das waren für mich 2 Nachrichten, die ich von links nach rechts geleitet habe oder einen Namen eingetippt. Hi, kennst du jemand? Ja, probier's bei dieser Person. Enter. Und dann höre ich so ein bisschen, ja, sind in Gesprächen. Und nochmal einen Monat später höre ich, wurde eingestellt. Du das hast übrigens, 30.000 mehr.
Das ist übrigens immer noch mein Lieblingspost von dir, wo du gesagt hast, wenn du in 48 Stunden nicht einen neuen Job hast, hast du nicht das richtige Netzwerk. Und das ist was ich tatsächlich mitgenommen habe, weil ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, wo ich hier mit Podcast und Björn angefangen habe, auch nicht super aktiv auf LinkedIn war und mittlerweile auch die Möglichkeit habe, Leute miteinander zu connecten, selber auch die Möglichkeit habe, mitzuverfolgen, so wie geht es ab, ne? Und das finde ich super spannend und deswegen kann ich nur sagen, und Björn hat auch schon genickt, that's true. So, ja. Genau so läuft das ab.
Ja, das ist so, ne? Aber danke. Und by the way, auf diesen 48 Stunden Netzwerk-Kram haben mir sehr viele privat gesagt, so, kacke, bei mir ist das nicht so, aber ich arbeite jetzt dran. Und haben sie gemacht.
Sehr gut.
Und es muss nicht der perfekte Job sein, aber sag zumindest so, bist du in 48 Stunden abgesichert und hast jemand, der sagt, ich schicke dir einen Vertrag. Und wenn nicht, du, ganz ehrlich, fang an, ein paar Leute zu schreiben und mach Coffee-Chats.
Danach ein Schlusswort, weil das, was wir noch gar nicht irgendwie kurz mitgenommen haben, und das möchte ich an dieser Stelle zum Ende hin tun. Liebe Community, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das ging los mit diesen grandiosen Videos, die ihr uns damals geschickt habt, wo ihr uns erzählt habt, wie macht man oder was ist eure Vorstellung von authentischem Sales. Cesar, du hast einfach einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen mit deinem Video und ich muss es jedem erzählen, wenn ich über diese Videos spreche. Allen anderen natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön. Wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch das übrigens auf unserem YouTube-Channel angucken, da sind die alle drin. Aileen, vielen, vielen Dank für ein grandioses Jahr. Ich muss das an dieser Stelle einfach mal loswerden, dass aus einer Schnapsidee auf dem Artist Circus ein Podcast wird. Florian Gipser hat es letztens geschrieben, wir haben das Richtige gemacht, wir haben durchgehalten. Und da bin ich extrem stolz drauf, weil ich mich kenne und weil ich weiß, wie euphorisch ich am Anfang immer bin und wie schwierig es mir dann fällt, auch wirklich so ein Ding echt durchzuziehen. Das hat sich komplett gelegt. Da hast du einen großen Anteil auch dran. Deshalb vielen, vielen Dank für 50 extrem lustige Folgen auch. Wir haben so viele Gäste gehabt. Euch allen auch vielen, vielen Dank dafür. Und ich lasse dir das Schlusswort.
Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr immer dabei wart, dass ihr dabei seid und auch dabei sein werdet, weil es geht ja weiter. Wir hören ja nicht auf. Ich bin auch sehr, sehr stolz drauf. Vor allen Dingen, ich habe früher mir nie Gedanken darüber gemacht, wie die Statistik für irgendeinen Podcast sein sollten und höre aber an ganz vielen Ecken und Enden irgendwie, die meisten kommen nicht über die ersten 10 oder 20 Folgen, die meisten kommen nicht über das erste halbe Jahr und noch weniger schaffen überhaupt das erste Jahr. Wir haben tatsächlich ja wirklich kontinuierlich geliefert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich am Anfang niemals gedacht, dass das so kommt. Aber rufen es einleitende Worte mitzunehmen. Einfach machen, Leute. Ja, also macht einfach, macht einen Podcast, macht was auch immer ihr wollt. Und wenn es nur Videos auf Instagram oder LinkedIn sind für euer Business, baut eure Personal Brand, baut das, worauf ihr Bock habt. Und scheiß drauf, was andere denken oder sagen. Und wenn ihr nicht irgendeinen Hater oder Neider habt, dann habt ihr eh was falsch gemacht. Also von daher nehmt das an, umarmt es. Und ja, ihr findet uns, wo immer ihr uns findet, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, auch natürlich in der echten Welt, ne? Also Björn ist immer im Raum Düsseldorf unterwegs, ich bin in Berlin. Ich freue mich, dass wir uns connecten. Jetzt, wenn die Aufnahme raus ist, war ich schon auf der Seed Society, auf dem zweiten Teil. Ja, sowas ist auch Netzwerken und Community. Danke an euch, Ruven. Hast du noch Abschiedsworte an alle?
Ich kann nichts mehr sagen, aber nach euren beiden, leider hängt es hier am Mikrofonarm, aber ich würde jetzt gerne den Mic-Rob machen. Aber
Mach's nicht, sonst bist du wieder raus.
Und ja, sonst ist es wieder raus.
Tja, guck mal, und passend dazu kommt der Patrick dazu.
Was ist denn hier los? Was ist das für eine Party, Patrick, hier?
Hörst du uns schon?
Ja, hört ihr mich?
Nö, tut er nicht.
Hallo.
Na dann ist die Folge damit zu Ende, Leute.
Genau, auf und auf. Alles klar, so. Ich mach hier
danke euch, danke für die Einladung. Hammer.